Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts. Am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber wie immer der
Christian. Hallo.
Wir befinden uns heute im zweiten Teil der Episode mit dem Titel Buchmarketing für Amazon Self-Publisher. Tipps von der Bestseller-Autorin Estelle Herring. Wer den ersten Teil verpasst hat, der möge doch sich vorerst Episode 141 anhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also, viel Spaß mit Teil 2.
Britta, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass ihr mittlerweile eine Agentur beauftragt habt, die für euch das Amazon-Marketing übernimmt. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr diese Marketingarbeit auslagert?
Also es ist eben seit Ende 2018 wird es immer schwieriger, die Sichtbarkeit zu bekommen bei Amazon und weil diese Kundenkauften auch immer weniger angezeigt werden. Und man konnte zu dem Zeitpunkt als deutscher Autor noch keine eigene Werbung schalten. Das ging über AMS nicht. Und man konnte ich konnte als deutscher Autor für englische Bücher in Amerika Werbung schalten, aber nicht für meine deutschen Bücher in Deutsch. Das war unglaublich schwierig und wir haben da wirklich, ich glaube 2,5 Monate bin ich da irgendwie gegen Wände gelaufen und hab so probiert und hab da auch mit, ich glaube 4 Abteilungen dann irgendwie nachher gesprochen und es ging einfach nicht. Punkt. Es war nicht möglich. Und dann haben wir geguckt und gegoogelt und nochmal gegoogelt und es gibt ein paar Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, Buchwerbung zu machen und bei Amazon und deshalb haben wir das dann ausgelagert.
Ja. Machen die nur diese Amazon-Geschichte oder machen die auch, was weiß ich, Pressearbeit, Pressemitteilungen rausschicken, Verlage ansprechen und sowas?
Also jetzt haben wir sozusagen, wir wollten auch nur Amazon-Werbung buchen und wir haben jetzt mittlerweile die zweite Agentur und es ist halt eben am Anfang, ich glaube, dass die halt auch einfach viel noch mit Versuch und Irrtum gearbeitet haben, alle. Die erste Agentur war halt so, dass sie gesagt haben, wir probieren mal mit 5 € am Tag. Und die zweite hat dann eben gesagt, wir machen mal mit 200 € am Tag. Was einfach schon ein Unterschied ist in, wie hoch kann ich mitbieten, ne? Und wir haben das wirklich gemerkt, dass wir mit Werbung, also jetzt einfach nur mal zum Beispiel bei den gelesenen Seiten. Wir haben jetzt in einem Jahr, seit wir Werbung schalten, haben wir ungefähr das Gleiche an gelesenen Seiten, was wir halt in 4 Jahren vorher haben. Und das ist, also auch von den Umsätzen her haben wir das halt auch, also das merkt man schon deutlich. Und wir haben jetzt seit zweieinhalb Monaten probieren wir halt auch über die Agentur halt mit Facebook und Instagram Werbung das aus. Und der Vorteil ist halt, die sind da halt, also die wissen halt, was sie machen. Und wir müssten uns da halt reinarbeiten.
Britta, hast du den Eindruck, dass man zukünftig ohne Bezahlwerbung, sage ich einfach mal, oder Bezahlwerbung, selbst bei Amazon nicht mehr erfolgreich sein kann? Dass das vielleicht auch eine Absicht zu erkennen ist, dass Amazon vielleicht bezahlt Werbung den Vortritt gibt.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird immer mehr. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, mittlerweile auf der Produktseite eines Buches gibt es, glaube ich, dreimal gesponserte Sachen. Und eben nur noch einmal Kunden kauften auch. Zum Teil sind das auch nur noch 4 Bücher, die da stehen und nicht mehr halt alle. Und ich glaube, dass das immer wichtiger ist. Und es funktioniert immer noch für viele Leute ohne. Aber ich glaube, dass du da eher so im Romanbereich wird das immer schwieriger. Bei Sachbüchern, ich das schwierig zu sagen. Aber ich glaube, das ist halt einfach immer, weil also es ist halt auch dieses steter Tropfen höhlt den Stein, ne? Und selbst wenn du mit der Werbung, also wir haben halt, wir überprüfen, wir kriegen jeden Monat so ein Reporting von, also wo dann die Amazon-Zahlen auch drinstehen. Und ne, und wie, was ist gelaufen, welche Anzeige kostet, wie viel Geld, wie oft ist die geklickt worden, was ist darüber gekauft worden und sowas, das können wir alles nachvollziehen. Und das Ding ist halt, dass du, was du natürlich nicht siehst, ist, ob die Leute halt irgendwie 10-mal dein Buch gesehen haben und dann irgendwie 2 Wochen später sich denken, ah, guck mal, da gab's da irgendein Buch und dann halt so kaufen. Das siehst du natürlich nicht.
Mhm. Ja, dieser Streueffekt bei der Werbung, ne?
Genau. Und wir merken das zum Beispiel, also das ist halt was, von daher kann ich sagen, also für uns ist es auf jeden Fall was extrem wichtig geworden ist, weil wir das innerhalb von 4 Stunden merken, wenn die Werbung ausfällt. Hm. Also wenn die Werbung aus irgendwelchen Gründen nicht geschaltet ist, merken wir das an den Verkäufen sofort.
Wow. Dann scheint es auf jeden Fall zu funktionieren.
Ja, auf jeden Fall. Und aber es gibt zum Beispiel, was es zum Beispiel auch gibt, also wenn man jetzt eben nicht Amazon-exklusiv ist, wir haben das bei Tolino auch ausprobiert, also wir bei uns ja eben viel mit E-Books und die sind zum Beispiel super nett, wenn man die halt im Vorfeld anschreibt. Bei denen bekommt man Werbeplätze kostenfrei. Also die sagen dann, du sagst denen, was für ein Buch du hast und die sagen dir, was sie dir anbieten können, welche Werbeplätze du bekommst. Und das kann irgendwie mal in dem, weiß ich nicht, ne, Vorstellung der Woche sein oder sonst irgendwas. Also die sind super nett und da gibt's wirklich ein paar Werbeplätze, die du da halt einfach bekommst, ohne dass du für was bezahlst.
Macht es denn Sinn, denn auch über Tolino, über die Plattform Tolino? Ich weiß nicht, haben die eine eigene Plattform? Wahrscheinlich nicht, also.
Ja, die haben eine eigene Plattform. Also Tolino ist die Libri und sowas. Also das ist sozusagen also quasi alles außer Amazon. Hugendubel, Weltbild und sowas. Okay. Das für viele lohnt sich das. Also ich glaube tatsächlich, dass es im Ratgeber sich eher lohnen würde als zum Beispiel bei den Romanen. Und auch bei den Romanen, das ist halt sehr unterschiedlich. Wir haben es halt einmal ausprobiert. Für uns hat das gar nicht funktioniert. Also es in überhaupt nicht. Und das ist sehr schade, aber wir haben halt ein Buch, was sozusagen, also nicht unsere Reihe, sondern wir haben ja noch einen normalen Liebesroman geschrieben, also einen zeitgenössischen Liebesroman.
Wie heißt der?
Lissi und der Filmstar. Mhm. Und ganz, also wirklich süß, und es war ein süßes Cover und sowas. Und dann haben wir gedacht, okay, das läuft jetzt halt, also da haben wir auch Fehler gemacht, da haben wir eine andere Preisstrategie zum Beispiel gefahren. Da sind wir mit 99 Cent, weil wir dachten, okay, das machen wir in dem Romance-Bereich, machen das irgendwie alle so. Das ist auch tierisch nach hinten losgegangen für uns. Mhm. Hat das gar nicht funktioniert. Und dann haben wir das zu Tolino gebracht und haben gesagt, wir probieren das halt mal aus. Und das war halt so, dass sehr trotz Werbe, wir haben 3 oder 4 Werbeaktionen von denen bekommen, hat sich das noch schlechter verkauft, als es nach 4 Monaten bei Amazon war. Also das war halt, das hat sich einfach sozusagen überhaupt, also es ist null gelohnt. Wir haben das nach 4 Wochen haben wir das abgebrochen. Weil wir dann halt immer noch wenigstens ein paar gelesene Seiten bei Amazon halt dazu bekommen haben. Und man muss halt auch dazu sagen, es ist halt immer noch so, also bei der Tolino Allianz ist es halt so, dass du als Self-Publisher immer noch quasi in der Schmuddelecke stehst. Ne? Es gibt immer noch eine eigene Kategorie für Self-Publisher und nur wenn du halt wirklich zu den ganz Großen gehörst, wirst du halt auch vorne also
bei
angezeigt.
Der Hochzeit,
und das ist
der Kindertisch, ne?
Ja, genau.
Oder Katzentisch, genau.
Da ist es aber manchmal am besten zu sitzen, weil es da am lustigsten ist.
Das ist schon richtig, nur wenn es dann halt sozusagen, also wenn es dann, sag ich mal, verkaufstechnisch nicht so ganz toll ist, dann ist das. Und wie gesagt, das war super nett und das ist halt, du hast da eine persönliche Ansprechpartnerin und das ist alles irgendwie total nett gemacht. Aber wenn es halt, sag mal, den Outcome nicht bringt, dann lohnt sich das nicht. Aber für euch zum Beispiel, also jetzt, um jetzt ganz speziell auf euer Buch zurückzukommen, mit einem Ratgeber ist die Frage, ob sich das nicht doch lohnt, weil die Frage ist, wie viele Leute lesen über zum Beispiel Kindle Unlimited einen Ratgeber. Hm. Das kann sein, dass sich das für euch viel mehr lohnt, das gleich groß oder breit aufzustellen. Oder zumindest nach 3 Monaten, ne? Also 3 Monate in Select, weil du kriegst, wenn du über Select, also das ist KDP Select, ist das Kindle Unlimited Programm. Und da bindest du dich immer für 3 Monate. Und es ist so, wenn du eben eine Ausleihe hast, also wenn jemand das Buch ausleiht, dann bekommst du einen höheren Rang. Also das zählt in die Ränge mit rein. Und das ist halt auf jeden Fall eine Sache, die immer gut ist.
Bei der Gelegenheit, kennst du denn eine Seite, wo man diese Daten abrufen kann? Also Daten, welche Bücher wo mehr gelesen werden? Also Sachbücher mehr bei Tolino oder was überhaupt? Gibt es da so eine Seite, über die man sich informieren kann? Weißt du?
Nee, das ist tatsächlich, das ist Versuch und Irrtum. Das Ding ist halt, die Zahlen, keiner gibt Zahlen raus, ne? Also ich denke, es gab mal auf der Self-Publisher-Bibel gab's mal so ein Ding, dass du gucken konntest, wie viel Verkäufe ungefähr welche Ränge haben, aber ich glaube, die gibt's auch nicht mehr. Und das ist auch sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Aber
das heißt, man spricht ja auch nichts dagegen, parallel zu fahren, also über Kindle und dann über die Tolino-Plattform
veröffentlichen. Und, ich denke, dass das jetzt in eurem Bereich, dass es vielleicht als Strategie ganz gut wäre, wenn ihr zuerst
die Kindle Unlimited-Geschichte machen.
Die Kindle Unlimited für 3 Monate, also ihr setzt das Häkchen, ne, und ladet das hoch und dann müsst ihr aber, dann seid ihr exklusiv bei Amazon. Und dann sozusagen nach einem Monat das rauszunehmen und dann halt zu sagen, okay, dann veröffentlichen wir das halt auch noch über Tolino und Google bla und was auch immer, was es da halt alles gibt. Wobei also es ist jetzt gerade auch wieder eine auf der Self-Publisher-Bibel gab es auch gerade wieder eine Umfrage, wer macht wann, wie, wo, welche Umsätze unter den Self-Publishern. Das ist auch sehr, sehr spannend, sehr interessant, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das halt auch über Marketing, wer macht wo, wie Marketing, ne? Was bringt euch das, welche Zahlen, also wenn ihr zahlen wollt. Und es ist so, die beiden Großen sind Amazon und Tolino. Alles andere sind irgendwie in einstelligen Prozentzahlen. Also von daher.
Weißt du zufällig, wie die Aufteilung, was den deutschen Markt angeht, wie viel Prozent Amazon und wie viel Prozent Tolino für sich vereinnahmt?
Also ich glaube, es gibt da so, ich sag mal in Anführungsstrichen, offizielle Zahlen, die sprechen, glaube ich, so ich würde sagen 60% Amazon und irgendwie, keine Ahnung, 30, also das ist jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen, 30 Tolino und der Rest teilt sich irgendwie zwischen, ne, iTunes, Google und wie sie nicht alle heißen, Xingxi oder sonst irgendwas. ich glaube, dass die Zahlen von Amazon deutlich höher sind und dass das so ein Wunschdenken ist von vielen Verlagen, dass sie halt sagen, dass Amazon gar nicht so wahnsinnig viel, doch es ist so, es ist einfach, und ich sag mal so, alle Erfahrungen, die wir halt auch haben, zu Recht, weil es halt einfach ist, ne? Du kannst halt, also meine Erfahrung als Leser, ich habe mal versucht für meinen Vater mich über EPUB und Libri, ne, also dann sozusagen EPUB runterzuladen, und da musste ich dann, also die Hürden, die du hast, bevor du ein nicht Kindle bekommst, sind so hoch, dass ich da schon eigentlich keine Lust mehr hatte.
Ich weiß, was du meinst. Da braucht man ein halbes IT-Studium, um überhaupt ein Buch
zu lesen. Na gut, aber wenn am Ende der Erfolg steht, dann muss man halt diese Hürde nehmen.
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
Ja, aber der Erfolg steht sozusagen ja eben nicht. Also weil, wie gesagt, also also ich würde sagen, es gibt die wenigsten Self-Publisher. Ich lese ja auf den Seiten halt immer mal mit und ich glaube sozusagen von den relevanten Verkäufen bei Tolino sind vielleicht, keine Ahnung, 15, 20 von den großen Self-Publishern, die bei Tolino irgendwie, ich sag mal, relevante Umsätze machen. Das ist halt, also das wollte ich auch nochmal einfach mitgeben. Dieses, wenn euch jemand was erzählt, über wie mache ich was und wo verkaufe ich die meisten Sachen und ne, und wie gut läuft das und sowas. Und dann liest du halt so dieses, dann schreibt halt jemand, ja, ich mache bei Tolino, mache ich das 6-fache an Umsatz, was ich bei Amazon mache. Und dann denke ich mir, boah, ey, wie machst du denn das? Und dann kommen halt irgendwie so vier Zeilen später, kommt dann halt, bei Tolino habe ich 12,50 Euro gemacht. So, und dann denkst du dir, ja, okay, das relativiert so das ganze Ding dann nochmal, ja. Das ist, ja.
Also was für mich jetzt hängen geblieben ist in dieser Stunde, Trial and Error ist ein Prinzip, nachdem
auf jeden Fall
ganz viel operiert, ja, und ja, wir werden das wahrscheinlich dann auch machen. Und ganz oft hast du Jein gesagt. Also es gibt anscheinend bei vielen Fragen keine klaren, eindeutigen Antworten, sondern es kommt darauf an.
Es ist immer eine Abwägung. Und es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, wie gesagt, die sein müssen, also so ein paar Basics. Hab ein professionelles Cover, hab ein professionelles Buch. Ne? Also ich meine, das ist immer so, ne? Das Buch sollte sozusagen natürlich immer im Vordergrund stehen und es sollte auch so sein, dass, also es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie ihre Bücher, weil sie haben jetzt da 2 Jahre dran geschrieben und dann muss das auch mindestens mal 6,99 € kosten oder 8 € oder sowas, weil man hat ja viel Zeit reingesteckt. Ja, das ist richtig, aber kennt dich irgendjemand, möchte irgendjemand dafür Geld ausgeben, dann auch noch am besten irgendwie mit vielen Fehlern oder sowas. Ne? Das ist halt einfach so, dass es da immer wieder Menschen gibt, die sich da sehr, sag ich mal, in die Idee verrennen, die andere nicht unbedingt teilen. Also von daher, ne, also dieses Profi, also wenn du, finde ich immer, wenn du eine Leistung anbietest, für die du Geld haben möchtest, muss das Produkt auch entsprechend sein. Ist so. Und das Ding ist, dann eben ein bisschen Flexibilität zu haben und tatsächlich auch einfach den Mut zum Scheitern, ne, zu gucken, okay, das funktioniert nicht, dann probieren wir es nochmal anders, dann, ne, nehmen wir das da wieder raus. Also nicht dieses, ich fahre jetzt eine Strategie und dann, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es vielleicht irgendwie in 2 Jahren oder halt auch nicht. Also dann einfach mal was Neues auszuprobieren.
Okay. Also keine starre Strategie, sondern sein und verschiedene Optionen haben, genau, ausprobieren und gucken, was funktioniert.
Genau. Und noch eine Sache, weil ihr vorhin die Rezensionen angesprochen habt, bitte, bitte, bitte niemals auf Rezensionen antworten. Also ich sehe das halt immer wieder, dass da natürlich auch, und ich merke das auch, also ich bin jetzt nach 5 Jahren endlich so weit, dass ich keine Rezensionen mehr lese. Vorher habe ich das getan. Und natürlich ist es, ne, das sind sozusagen, es ist viel Herzblut reingeflossen in solche Bücher und sowas. Und dann sagt jemand, ich finde das doof. So. Und dann denkst du dir, hä? Und dann findet das vielleicht jemand doof, weil er, keine Ahnung, ne, weil irgendwelche Erwartungen nicht sind oder sonst irgendwas. Das sind immer subjektive Meinungen. Und die darf auch jeder haben. Aber ich finde halt, es ist immer wieder so, dass dann Autoren anfangen, den Lesern zu erzählen, warum das falsch ist, dass sie dieses Buch nicht mögen. Und das macht nie einen guten Eindruck. Es ist einfach so. Es wirkt immer unprofessionell. Egal, ob das jetzt ein Bestseller-Autor ist oder nicht, wenn da drunter steht, ja, also ich schreibe ja normalerweise nie zurück, aber jetzt muss ich doch mal was sagen, weil das stimmt überhaupt nicht, weil, und dann liest du das und denkst dir, und das jetzt und was, ne? Und das ist halt, und es gibt da wirklich auch Autoren, die da mit Lesern tatsächlich also Diskussionen anfangen und sowas, bitte nicht.
Also selbst dann, wenn jetzt jemand drunter schreibt, dieses Buch ist ja gar kein Roman, das ist ja ein Porno oder sowas. Also genau, selbst bei solchen Behauptungen.
Genau, das Ding ist halt, solange da nicht drin steht, dass du sozusagen irgendwelche Straftaten begangen hast oder Verleugnungen oder sonst irgendwas, hast du, also du kannst alles, was sozusagen sag ich mal, was rechtlich anfechtbar ist, kannst du Amazon melden. Und wenn du Glück hast, löschen sie eine Rezension. Ich sag mal, in 90% der Fällen passiert das nicht, weil Amazon ein kundenorientiertes Unternehmen ist, was sehr, sehr schön ist für die Kunden, was dann eben, wenn du dann halt so eine Rezension bekommst, so, ey, das ist ja doof, weil, ne, so, ich wollte eigentlich ein anderes Buch und jetzt habe ich das gelesen und das ist aber doof, dann denkst du dir, und das, warum jetzt? Hä? Aber es ist so und du musst damit leben und dann denke ich mir halt immer, eine Freundin sagt immer, lies dir mal die Rezension von Harry Potter durch. Und dann richtig ab. Und dann denke ich mir, richtig. Ja, das ist halt, es hat auch tatsächlich lustigerweise, ich habe eine andere Autorenkollegin, die sagte, dass schlechte Rezensionen ihr noch nie geschadet haben. Noch nie. Obwohl die Leute halt irgendwie da abgegangen sind. Und dann denke ich mir, okay, also ich, natürlich ist es so, wenn du jetzt, ne, wenn du das Buch halt neu rausbekommst und das, die ersten sind halt irgendwie, dann kriegst du gleich zweimal einen Stern oder sowas, das ist halt doof. Und natürlich ist es doof, also bei unserem Erstling, ist die am höchsten bewertete, hilfreiche Rezension ist ein Stern. Und da denkst du, dann natürlich schluckst du dann und denkst dir, das ist aber total unfair. Finde ich auch nach wie vor. aber das Ding ist, das ist so und das ist ihre Meinung. Und wenn das jetzt irgendwie 6 Leuten, 8 Leuten oder in dem Fall, keine Ahnung, 40, 50 Leuten geholfen hat, dass die das jetzt wissen, dann ist das auch so. Also das ich habe als Autor sozusagen in dem Moment, in dem ich mein Buch in die Welt entlasse, habe ich sozusagen mein Bestes getan und diese Diskussionen darüber kann ich gerne im Privaten führen, aber bitte nicht.
Okay, das wäre jetzt ein Tipp, also eine dicke Haut zu entwickeln. Jetzt hast du natürlich gesagt, ein Buch in die Welt zu schicken. Da hattest du ja einen Tipp genannt, man sollte vielleicht dann über Amazon, muss mir mal helfen, wie heißt nochmal diese Verleihplattform? Unlimited, genau. Für 3 Monate einstellen. Und dann rausnehmen. Mhm. Und wie würdest du dann als nächsten Schritt das Buch bepreisen? Es gibt ja Theorien, die sagen, man sollte mit einem niedrigen Einstiegspreis von 99 Cent das Buch einstellen. Mhm. Wie stehst du dazu? Mhm. Sollte man das so angehen, wie ich gerade beschrieben habe?
Also auch das ist eine Glaubensfrage. Also wir haben mit 99 Cent extrem schlechte Erfahrungen gemacht, genauso wie mit Vorbestellungen. Mhm. Und ich würde zum Beispiel bei Ratgebern würde ich das nie machen, weil es schon bei Romanen, und wir sprechen jetzt so von Romance-Dingern, ne, die ich sag mal schnell geschrieben und schnell gelesen sind, die halt auch viele von denen, also ne, fangen mit 99 Cent an, das ist richtig. Bei Ratgebern für 99 Cent denkt der Großteil der Leser, das kann ja nichts sein.
Das ist nichts wert.
Das ist nichts wert. Und deshalb würde ich das bei Ratgebern tatsächlich nie machen. Und ganz im Gegenteil, ich würde bei Ratgebern auch immer höher ansetzen. Ich würde immer das höherpreisig machen. Also während ich sozusagen normalen Roman immer mit 2,99, quasi wenn dich keiner kennt, ne, würde ich mit 2,99 anfangen. Aber bei Ratgebern würde ich immer ab 4,99. Also nur bis 6,99, höher würde ich nicht gehen. Aber das Ding ist jetzt zum Beispiel bei euch, ich meine, wie lange macht ihr das jetzt mit dem Side-Hustle?
Wie lange wir den Podcast haben, meinst du? Wir sind im 3. Jahr.
Genau, so, das heißt, ihr habt 3 Jahre Erfahrung, die ihr jetzt in euren Ratgeber bringt oder in euer Sachbuch. Das heißt, ihr fangt ja nicht bei Null an. Das ist ja nicht, Lieschen Müller möchte mir jetzt was von Nebeneinkünften erzählen. Sondern, ne, ihr habt ja teilweise sogar auch selbst ausprobiert, ne, also solche Sachen. Das heißt, ihr habt eine Expertise, die auch das Geld wert ist. Also das heißt, ich würde da nicht unter 4,99 anfangen.
Also du sagst zwischen 4,99 und 6,99, genau, für das E-Book.
Genau.
Dann für das Taschenbuch muss man eben gucken, was einem da auch für einen Rahmen sozusagen angeboten wird von Amazon.
Ja, also du hast als Rahmen, du hast nur das Unterste. Also du hast nur sozusagen, billiger darf es sozusagen nicht sein. Also weniger darf es nicht kosten. Nach oben hin bist du bei den E-Books bist du limitiert. Also E-Books können nicht mehr als 9,99 € kosten, wenn du Self-Publisher bist. Das geht nur über einen Verlag. und bei Taschenbüchern bist du aber frei. Und auch da würde ich halt bei einem Ratgeber würde ich immer höher gehen. Also da würde ich mit mindestens 12,99 anfangen und wahrscheinlich sogar eher mit 13 oder 14.
Okay, super.
Und dazu noch eine ganz kurze Sache mit den Preisen. Bitte 99 oder 95 am Ende. Keine krummen Preise. Das macht so einen unprofessionellen Eindruck. Und man kann bei Amazon für E-Books stellst du Bruttopreise ein. Und beim Taschenbuch musst du es halt umrechnen. Also da stellst du halt Nettopreise ein und dann musst du das umrechnen, dass das ein glatter Preis gibt. Aber es gibt halt keine, also es gibt in Deutschland einfach, das ist halt, ne, wenn es das irgendwie 10,67 € kostet, das sieht halt immer so aus.
Wir sind ja schon so konditioniert, nicht? Also bei der Bepreisung ist.
Ja, sind wir. Ja. Also du kannst noch versuchen, einen glatten Preis zu machen. Das haben wir noch nie hingekriegt. Weil es einfach, weil
Amazon rundet. Das ist so unglaubwürdig wahrscheinlich, oder? Na, da stimmt doch was nicht.
Nee, ja.
Lass die Finger davon. Wie gesagt, das ist eine glatte Summe.
Ja,
genau. Betrüger.
Ja, Betrüger. Genau. Aber ja, also das noch sozusagen, also tritt wie ein Profi auf, der ihr seid. Ne? Also das ist halt so. Dieses, wenn ich eben was verkaufen möchte und ernst genommen werden möchte und das mein Produkt ja auch ernst nehme, dann sollte ich halt auch wie ein Profi auftreten.
Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Britta, vielen Dank, tausend Dank für diese sehr, sehr interessanten Infos.
Sehr gerne.
Wir haben jetzt viel auf unserer To-Do rum.
Ich meine, das war ja für uns eine kostenfreie Beratung.
Genau. Ach so, warte, Moment, die Rechnung.
Ich glaube, die Verbindung ist weg. Britta, wo können unsere Hörerinnen und Hörer dich am besten finden? Du bist bei Instagram.
Genau, ich bin bei Instagram. Wir sind bei Facebook. Das macht sozusagen, also wir haben das aufgeteilt. Ich mache Instagram und Andrea macht Facebook. Das ist sozusagen, das sind beide Möglichkeiten.
Und immer unter dem Handle, wie man neudeutsch sagt, Estelle Herring, richtig?
Genau.
Super. Und bei Amazon findet man euch offensichtlich auch unter diesem Namen. Ja,
genau. Das andere Pseudonym, das ist halt Amelie Anderland, auch die hat eine Facebook-Seite, aber das ist, wie gesagt, das haben wir erstmal hinten angestellt.
Ja.
Von daher.
Ja, super.
Genau.
Okay, super. Tausend Dank.
Ja, bitte, sehr gerne.
Bis dann.
Ja, tschüss.
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.